Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast, Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Suizidale Verhaltensweisen im Kindes- und Jugendalter von Stefan Kupferschmidt, Christina Weber, Christian Wüthrich. Einleitung.
Suizidale Verhaltensweisen sind im Kindes- und Jugendalter häufig anzutreffen und haben große Auswirkungen auf individueller, familiärer und gesellschaftlicher Ebene. Als suizidale Verhaltensweisen werden in dieser Übersicht Suizidgedanken, Suizidversuche und Suizide verstanden. Diesen Verhaltensweisen liegt eine suizidale Intention zugrunde, also der Wunsch, durch sie das Leben zu beenden. Durch dieses Kriterium sind sie abgrenzbar von den nicht-suizidalen, selbstverletzenden Verhaltensweisen, kurz NSSV, auf die in dieser Übersicht nur kurz eingegangen wird. Suizidale Verhaltensweisen mit oder ohne suizidale Intention gehen mit einem hohen Leidensdruck der betroffenen Kinder und Jugendlichen einher und bewirken in den Familien eine starke Verunsicherung. Suizidversuche können zu Notfallinterventionen führen. Ein vollendeter Suizid hat einschneidende Konsequenzen für die betroffenen Familien, Freunde und Bekannten. Oftmals sind suizidale Verhaltensweisen der Grund für eine Konsultation des Kinderarztes oder der Kinderärztin und stellen auf Notfallstationen eine wichtige Patientengruppe dar. In diesem Beitrag werden Definitionen, Epidemiologie und Ätiologie sowie mögliche Risikofaktoren beschrieben. Ein allgemeines Rahmenmodell zur Entstehung der suizidalen Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen sowie evidenzbasierte Interventionen werden dargestellt. Das Verständnis für die Situation, in der sich Kinder und Jugendliche mit suizidalen Verhaltensweisen befinden, ist dabei wesentlich für einen therapeutischen Zugang und ermöglicht damit eine erfolgreiche Behandlung.
Definitionen.
Suizidgedanken, Suizidversuche und Suizide sind Denk- und Verhaltensweisen eines Menschen, die durch zielgerichtetes Handeln, aber auch durch Unterlassen den eigenen Tod in Kauf nehmen. Sie werden als suizidale Verhaltensweisen zusammengefasst und sind durch die suizidale Intention definiert. Davon abgegrenzt sind Selbstverletzungen, in denen kein Wunsch zu sterben vorliegt und die als nicht-suizidale selbstverletzende Verhaltensweisen bezeichnet werden. Andere Begrifflichkeiten wie Selbsttötung, Selbstmord oder Freitod sind keine Fachbegriffe und deshalb problematisch. So impliziert der Begriff Selbstmord eine moralische Wertung und der Begriff Freitod impliziert einen freien Willensentscheid. Deshalb sollten diese Begrifflichkeiten von Fachpersonen nicht verwendet werden.
Nicht-suizidale, selbstverletzende Verhaltensweisen.
In die aktuelle Version des Klassifikationssystems DSM-5 der American Psychiatric Association wurde die Kategorie der nicht-suizidalen selbstverletzenden Verhaltensweisen nach einiger Diskussion als Forschungsdiagnose aufgenommen und definiert. Es handelt sich dabei also noch nicht um eine formal anerkannte Diagnose, sie ist jedoch für weitere Forschungsbemühungen relevant. NSSV wird dabei als ein wiederholtes, selbstschädigendes Verhalten definiert, das ohne suizidale Intention durchgeführt wird und nicht sozial akzeptiert ist. Am häufigsten ist dabei das Schneiden an den dorsalen Bereichen der Unterarme oder im Bereich der Oberschenkel. Es gibt jedoch auch eine Vielzahl von anderen Arten der Selbstschädigung wie Verbrennen, Stechen, Schlagen, Kälte- oder Hitzeeinwirkung oder Aufreiben der Haut.
Suizidgedanken.
Bei Suizidgedanken handelt es sich um eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Sie reichen von passiven Ruhewünschen über konkretes Beschäftigen mit Tod und Sterben bis hin zum Durchspielen konkreter Vorstellungen verschiedener Suizidszenarien. Sich aufdrängende Gedanken, gegen die Betroffene kaum Widerstand leisten können und die sie so nicht durchführen wollen, werden als Suizidimpulse bezeichnet.
Suizidversuch.
Nach der aktuellen Definition der Weltgesundheitsorganisation ist ein Suizidversuch jede Handlung mit nicht tödlichem Ausgang, bei der das Individuum entweder gezielt ein nicht habituelles Verhalten zeigt, das ohne Intervention von dritter Seite eine Selbstschädigung bewirkt, oder absichtlich eine Substanz in einer Dosis einnimmt, die über die verschriebene oder im Allgemeinen als therapeutisch angesehene Dosis hinausgeht und die zum Ziel hat, durch die aktuellen oder erwarteten physischen Auswirkungen Veränderungen zu bewirken. Bei dieser Definition sind im Jugendalter bedeutsame Konstellationen langandauernder Selbstschädigungen wie deutliches Untergewicht bei der Anorexia nervosa oder auch Drogenkonsum nicht enthalten. Auch repetitive, habituelle Selbstverletzungen im Rahmen einer Persönlichkeitsstörung sind in dieser Definition nicht eingeschlossen. Ein Vorteil dieser Definition ist, dass es nicht notwendig ist, die Funktionalität oder das mögliche Motiv der suizidalen Handlung zu bewerten und deshalb auch therapeutisch wenig hilfreiche Begriffe wie appellativer Suizidversuch nicht mehr verwendet werden müssen.
Suizid.
Der Begriff Suizid bezeichnet eine absichtliche Selbstschädigung mit tödlichem Ausgang. Dies kann durch zielgerichtetes Handeln oder durch absichtliches Unterlassen, zum Beispiel absichtliche Entgleisung des Blutzuckerspiegels bei Diabetes, herbeigeführt werden. In der folgenden Übersicht sind Methoden für Suizide als auch für Suizidversuche zusammengefasst.
Epidemiologie.
Selbstverletzung und Suizidalität sind sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch in der Allgemeinbevölkerung häufige Phänomene. Für nicht-suizidale selbstverletzende Verhaltensweisen zeigten sich in einer vergleichenden Studie in den Ländern Österreich, Schweiz und Deutschland hohe Prävalenzraten. In Deutschland gaben 14%, in Österreich 11% und in der Schweiz 7,6% der befragten Jugendlichen an, sich in den letzten 6 Monaten selbst verletzt zu haben. In einer europaweiten Studie mit Jugendlichen aus 11 Ländern zeigte sich eine Lebenszeitprävalenz von mindestens einmaligem selbstschädigendem Verhalten von 35,1%. Für Kinder und Jugendliche, die in stationärer Kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung sind, ergeben sich noch höhere Raten von 59%.
Merke: Suizidales Verhalten ist bei Kindern und Jugendlichen ein relevantes Thema. Bei Jugendlichen ist Suizid nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache.
Suizidgedanken treten bei Kindern ab dem 12. Lebensjahr vermehrt auf und kommen in der Adoleszenz bei jedem dritten Jugendlichen vor. Demgegenüber sind Suizidplanungen und Suizidversuche deutlich seltener. Suizidversuche sind wissenschaftlich aufgrund methodischer Probleme schwierig zu erfassen und die Prävalenzen variieren deutlich je nach Erhebungsmethode. In einer europäischen Vergleichsstudie gaben bis zu 10% der Jugendlichen an, bereits einen Suizidversuch unternommen zu haben. Schätzungen gehen davon aus, dass Suizidversuche um den Faktor 10 häufiger sind als vollendete Suizide. Die Zahl der durchgeführten Suizide ist durch Todesursachenstatistiken exakter zu erfassen und zeigt für einzelne europäische Länder sehr unterschiedliche Muster. So haben nordeuropäische Länder wie Finnland und Estland sehr hohe Suizidraten, wohingegen südeuropäische Länder wie Spanien und Portugal deutlich niedrigere Suizidraten bei Jugendlichen aufweisen. Bei Jugendlichen ist Suizid nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache. Für Deutschland ergaben sich Suizidraten von 11,4 pro 100.000 männlichen Jugendlichen und 2,9 pro 100.000 weiblichen Jugendlichen. In der Schweiz sind diese Raten mit 18,1 pro 100.000 männlichen Jugendlichen und 5,2 pro 100.000 weiblichen Jugendlichen deutlich höher.
Merke: Die hohen Prävalenzraten in epidemiologischen Stichproben und Schuluntersuchungen zeigen deutlich, dass viele Kinder und Jugendliche mit suizidalen Verhaltensweisen, aber auch mit NSSV nicht erkannt und behandelt werden.
Bei der Epidemiologie sind insgesamt unterschiedliche Muster bei Mädchen und Jungen zu beobachten hinsichtlich der Häufigkeit und auch der Wahl der Methoden. Es besteht ein Gender-Paradox, das heißt, Methoden für Suizidversuche und Suizide nach ICD-10, das bei den Suizidversuchen, den Suizidgedanken und auch bei den nicht-suizidalen Selbstverletzungen Mädchen häufiger betroffen sind, bei den vollendeten Suiziden jedoch die männlichen Jugendlichen deutlich überwiegen.
Äthiologie.
Wie bei vielen anderen Kinder- und jugendpsychiatrischen Themen werden suizidale Verhaltensweisen durch das biopsychosoziale Entstehungsmodell erklärt. Dies ist gegenwärtig das kohärenteste und bedeutendste Theoriekonzept, um den Menschen in Gesundheit und Krankheit zu verstehen. Die verschiedenen Befunde aus unterschiedlichen Fachdisziplinen werden so vereint und in ihrer komplexen Wechselwirkung dargestellt. Unter klinischen Gesichtspunkten hat sich das Vulnerabilitätsstressmodell bewährt. Grundgedanke dabei ist, dass jeder Mensch eine niedrigere oder höhere Vulnerabilität für das Auftreten von suizidalen Verhaltensweisen hat. Auf diese individuelle Vulnerabilität treffen dann verschiedene Lebensereignisse oder biografische Entwicklungen, die in der Kombination eine suizidale Entwicklung bewirken können oder nicht. Dieses Modell beinhaltet, dass unter Extrembelastungen auch stabile Personen suizidale Gedanken entwickeln, aber auch Personen mit vielen Risikofaktoren durch Aufbau von Resilienz und Schutzfaktoren ihre Vulnerabilität verringern können.
Merke, das Entstehen von suizidalen Verhaltensweisen wird durch das biopsychosoziale Entstehungsmodell erklärt. Das komplexe Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren spielt dabei eine zentrale Rolle. Erklärungsmodelle für suizidale Verhaltensweisen.
Selbstverletzung und Suizidalität sind gesellschaftlich relevante Phänomene. Und so haben sich aus verschiedenen Perspektiven und wissenschaftlichen Disziplinen Modellvorstellungen dazu entwickelt. Generell kann man soziologische, medizinische und psychologische Modelle unterscheiden, wobei keines von sich beanspruchen kann, umfassend zu sein.
Soziologische Perspektive.
Sie hat mit den Arbeiten von Emil Durkheim aus dem 19. Jahrhundert eine lange Tradition. Aus empirischen Daten verschiedener europäischer Länder entwickelte er die Theorie, dass der Verlust der sozialen Integration des Individuums einen Risikofaktor für Suizidalität darstellt. Aus heutiger Sicht tragen kulturelle und gesellschaftliche Faktoren auch dazu bei, dass die Suizidraten zwischen den Ländern unterschiedlich sind.
Medizinisch-psychiatrische Perspektive.
Diese Perspektive betont, dass suizidale Verhaltensweisen ein Ausdruck oder eine Folge einer psychischen Erkrankung darstellt und bezieht aktuelle Ergebnisse aus der Genetik, der Epigenetik und der Bildgebung mit ein. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist jedoch die Rate von diagnostizierten psychischen Störungen im Rahmen von suizidalen Verhaltensweisen geringer als im Erwachsenenalter. Und äußere Belastungen wie zwischenmenschliche Konflikte haben eine größere Bedeutung.
Psychologische Perspektive.
Die psychologische Perspektive trägt dazu bei, suizidale Verhaltensweisen als innerpsychische Vorgänge zu verstehen. So sehen beispielsweise kognitiv-verhaltenstherapeutische Erklärungsmodelle vor allem dysfunktionale Denkschemata und eine generelle negative Wahrnehmung von sich selbst, der Umwelt und der Zukunft als entscheidend für die Entstehung von suizidalen Verhaltensweisen an. Misserfolge und Enttäuschungen werden der eigenen Person zugeschrieben und so kann es zu einem Teufelskreis kommen, in dem sich Gedanken, Attributionen, Gefühle und Verhaltensweisen gegenseitig negativ verstärken.
Psychische Erkrankungen.
Eine psychische Erkrankung ist ein zentraler Faktor für die Entwicklung von suizidalen Verhaltensweisen. Sowohl die Mehrzahl der Jugendlichen, die durch Suizid versterben, als auch die große Mehrheit der Jugendlichen, die einen Suizidversuch unternehmen, litten an einer psychiatrischen Erkrankung. Dabei sind depressive Erkrankungen mit 75,7% am häufigsten, gefolgt von Störungen des Sozialverhaltens und Phobien. Neben diesen Diagnosegruppen sind Substanzmissbrauch, posttraumatische Belastungsstörungen, Psychosen und Essstörungen für die Ätiologie von suizidalen Verhaltensweisen relevant.
Depressionen im Kindes- und Jugendalter.
Depressive Episoden sind nach ICD-10 durch drei Hauptsymptome gekennzeichnet: depressive Stimmung in einem ungewöhnlichen Ausmaß, Interessen- oder Freudverlust an normalerweise angenehm erlebten Aktivitäten und gesteigerte Ermüdbarkeit oder Antriebsminderung. Daneben können auch vielfältige somatische Symptome wie Appetit- und Gewichtsverlust, Libidoverlust, Schlafstörungen sowie psychomotorische Verlangsamung oder Agitiertheit vorkommen. Einer von 5 Jugendlichen erkrankt mindestens einmal in seinem Leben an einer Depression, wobei die Zahlen in klinischen Kontexten noch höher sind. Die Behandlung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter beinhaltet pharmakologische und psychosoziale Interventionen. Spezifische kognitive Verhaltenstherapien oder Kombinationstherapien haben aktuell die beste Evidenzbasierung. Unbehandelt besteht die Gefahr von Chronifizierung und Rückfällen. Daraus kann eine ungünstige Prognose resultieren.
Traumatisierung, Mobbing und andere schädliche Kindheitserlebnisse.
Der aktuelle Begriff eines Traumas beinhaltet zwei Aspekte, die gleichzeitig erfüllt sein müssen. Der betroffene Mensch erlebt eine ernsthafte Bedrohung der psychischen oder physischen Integrität der eigenen Person oder anderer Personen. Die Reaktion darauf beinhaltet intensive Furcht, Hilflosigkeit, Grauen und aufgelöstes oder agitiertes Verhalten. Traumatische Ereignisse können in Typ-1-Traumata mit einmaligen, unvorhergesehenen Ereignissen und Typ-2-Traumata, welche wiederholt auftreten, unterschieden werden. Bezüglich der Art der Traumatisierung können Traumata durch zwischenmenschliche Gewalt von akzidentiellen Traumata wie Naturkatastrophen unterschieden werden. Adverse Childhood Experiences, kurz ACE, also schädliche Kindheitserlebnisse, stehen in direktem Zusammenhang mit psychischen Problemen und suizidalen Verhaltensweisen im Verlauf eines Lebens. Unter ACE versteht man akute oder chronische belastende Ereignisse, welche während der Kindheit eintreten und eine psychische und/oder körperliche Stressreaktion auslösen. Beispiele für ACE sind emotionaler, physischer oder sexueller Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit. Über die Hälfte der Personen, die ACE erlebt haben, geben an, Suizidgedanken zu haben. Umso mehr ACE eine Person erlebt, umso höher ist das Risiko für einen Suizidversuch. So erhöht physischer Missbrauch in der Kindheit das Risiko für Suizidversuche um das Vierfache. Liegt bei Betroffenen zusätzlich eine posttraumatische Belastungsstörung vor, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Suizidversuche um das Doppelte im Vergleich zu Personen, die ACE erlebt und keine posttraumatische Belastungsstörung haben. Das Erleben von Traumata und ACE verursacht typische Veränderungen in der Hirnentwicklung. Diese anatomischen und funktionellen Veränderungen werden assoziiert mit der Fähigkeit, Emotionen und Verhalten zu regulieren und führen zu einer Zunahme der Impulsivität, einer Verhaltensweise, die in charakteristischer Weise bei Personen, die Suizidversuche unternehmen, beobachtet werden kann. Des Weiteren erhöhen ACE die Stressreaktion der HHN-Achse, welche eine zentrale Rolle in der Verarbeitung von Gefahren spielt. Ist die HHN-Achse chronisch aktiv, reagiert das Gehirn sensibler auf belastende Erlebnisse. Zusätzlich kommt es zu einer Dysregulation des Serotoninsystems, einem bekannten Risikofaktor für Suizidversuche. Auch Mobbing-Erfahrungen zeigen unter den schädlichen Kindheitserlebnissen einen deutlichen Zusammenhang mit suizidalen Verhaltensweisen. Kinder, die Mobbing-Erfahrungen machen, haben ein um den Faktor 4,5 erhöhtes Risiko für Suizidversuche. Es scheint einen langanhaltenden Effekt dieser Risikoerhöhung zu geben, sodass Mobbing-Erfahrungen im Grundschulalter bis ins junge Erwachsenenalter hinein einen Einfluss auf suizidale Verhaltensweisen haben. Neben dem erhöhten Risiko der Mobbingopfer zeigten Studien, dass erstaunlicherweise auch das Risiko der Täter deutlich erhöht ist.
Biologische Veranlagung.
Eine Vielzahl von Befunden aus der Genetik und Epigenetik, aber auch aus fMRI-Studien zeigen die Bedeutung der Neurobiologie bei suizidalen Verhaltensweisen. Dabei wird eine Dysregulation des serotonergen Stoffwechsels mit Veränderung auf Ebene der Serotoninrezeptoren und der Serotoninrezeptorgene angenommen. Dieses Neurotransmittersystem spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Depressionen und ist der Hauptangriffspunkt von Antidepressiva. Untersuchungen bei Menschen, die durch Suizid starben, zeigten, dass in bestimmten Gehirnregionen ein Mangel an Serotonin vorlag. Neben diesen Abweichungen wurden auch Veränderungen im noradrenergen System und der HHN-Achse gefunden. Die HHN-Achse ist zentral für die Stressverarbeitung beim Menschen und im Kampf-Fluchtverhalten involviert. Durch Stresserfahrungen in frühen Lebensabschnitten kann diese langfristig gestört werden und im Sinne der Epigenetik auf molekularer Ebene verändert sein. Dies wird mit Depressionen, Angststörungen und Suizidalität in Verbindung gebracht. Die HHN-Achse steht auch in enger Verbindung zum Serotonin-Neurotransmittersystem. In bildgebenden Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass diejenigen Hirnstrukturen, die mit Problemlösung, Entscheidungsfindung und der Kontrolle von Impulsivität zusammenhängen, bei Menschen mit suizidalen Verhaltensweisen dysfunktional ausgebildet sind.
Psychisch belastete Eltern.
Die psychische Erkrankung eines Elternteils stellt für betroffene Kinder ein mögliches Entwicklungsrisiko dar und erhöht die Wahrscheinlichkeit der Kinder, selbst psychisch zu erkranken, ungefähr um das Vierfache. Dabei sind die Art und Weise der Krankheitsverarbeitung durch die Eltern, ein mögliches Kommunikationsverbot und die Auswirkungen durch fehlende Unterstützung im familiären Alltag relevant für die kindliche Entwicklung. Neben diesen Risikofaktoren gibt es jedoch auch bei Kindern psychisch kranker Eltern eine Reihe von Resilienzfaktoren wie gute soziale Kompetenzen, um eine Adaption an die besondere Situation zu begünstigen. In Bezug auf Suizidversuche und Suizide zeigte eine groß angelegte WHO-Studie, dass hier eine transgenerationale Risikoerhöhung zu verzeichnen ist. Kinder, deren Eltern einen Suizidversuch unternommen haben oder durch einen Suizidversuch verstorben sind, haben ein höheres Risiko, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln, welche wiederum einen Risikofaktor für suizidale Verhaltensweisen darstellt.
Psychodynamik, Funktionalität.
In der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erlebt man immer wieder, dass suizidale Verhaltensweisen für die Betroffenen durchaus einen Sinn haben können. Die Symptomatik bekommt so eine Funktion und ist oftmals der Versuch einer Lösungsfindung. Dabei können langfristig negative Folgen weniger gewichtet werden als die kurzfristigen Vorteile und Entlastungen. Auch kann es vorkommen, dass Jugendliche die Selbstverletzung als Bestandteil ihrer Persönlichkeit wahrnehmen und sich nicht mehr vorstellen können, wie sie ohne Selbstverletzung leben können. Dies ist vor allem bei chronischen Selbstverletzungen zu beachten und macht dann die Arbeit an der Veränderungsmotivation besonders relevant. Für ein Verständnis der Situation der Kinder oder Jugendlichen ist das Wissen um diese besonderen und manchmal paradox anmutenden Funktionalitäten bedeutsam. Es hilft, eine therapeutische Beziehung herstellen zu können. Im Folgenden sind typische Konstellationen beschrieben. Affektregulation. Beenden von unerträglichen Zuständen. Selbstbestrafung. Sensation Seeking. Suizidprophylaxe. Regulierung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Die am häufigsten anzutreffende Funktion von selbstverletzenden Verhaltensweisen oder von Suizidalität ist die Affektregulation. Dabei bewirkt die Selbstverletzung das kurzfristige Beenden einer als unerträglich empfundenen Anspannung. Durch die Selbstverletzung tritt schnell und für die Jugendlichen vorhersehbar eine Beruhigung und Entspannung ein. Dabei wird meist kein Schmerz empfunden und es können durch das Fehlen des Schutzreizes tiefe und möglicherweise gefährliche Verletzungen entstehen. Eine typische Schilderung einer 17-jährigen Jugendlichen ist: Wenn ich mich mit einer Rasierklinge schneide, empfinde ich keinen Schmerz und werde ganz ruhig, wenn ich das Blut an meinem Unterarm rinnen sehe. Durch die rasche Erleichterung der als negativ erlebten Affektspannung kommt es zu einer positiven Verstärkung dieser Verhaltensweise und die Gefahr der Chronifizierung ist hoch. Eine weitere Funktionalität von selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität kann das Beenden von verschiedenen als unangenehm oder gar unerträglich empfundenen Zuständen sein. So können beispielsweise dissoziative Zustände, Depersonalisations- und Derealisationserleben beendet werden. Diese Zustände werden als Verlust der Kontrolle aversiv erlebt und durch selbstverletzende Handlungen kann ein Teil der Kontrolle wiedererlangt werden. Auch Gefühle der Traurigkeit, Leere und Sinnlosigkeit können durch Selbstverletzung beeinflusst werden. Manche Kinder und Jugendliche setzen Selbstverletzung auch als Selbstbestrafung ein. Sie empfinden Wut und Ärger über sich selbst. Sie haben die Vorstellung, etwas Schlechtes getan zu haben oder ein schlechter Mensch zu sein. Diese Gefühle reagieren sie an sich selbst ab. Bei Jugendlichen, die interpersonelle Traumata erlebt haben, ist dies möglicherweise weniger riskant, als die Wut auf diejenigen zu richten, die diese Gefühle bei ihnen verursacht haben. Unter psychodynamischen Gesichtspunkten hat der Täter als sogenanntes Täterintrojekt eine Wirkung und fordert Selbstbestrafung, auch in Form von selbstverletzendem Verhalten. Eine andere Gruppe von Kindern und Jugendlichen setzt Selbstverletzung dazu ein, um sich selbst Anregung zu verschaffen. Dieses Sensation Seeking, also die bewusste Suche nach einem Kick, wird auch bei Jugendlichen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung beobachtet und ist Ausdruck einer erhöhten Impulsivität und Gefahrensuche. Ein auf den ersten Blick paradox anmutender Aspekt von Selbstverletzung ist die Suizidprophylaxe. Dabei werden suizidale Impulse vermieden oder in einer Art Kompromiss in eine Selbstverletzung umgewandelt. Auch bei dieser Funktionalität ist zu beachten, dass das selbstverletzende Verhalten einen späteren Suizidversuch oder einen vollendeten Suizid keinesfalls ausschließt, sondern vielmehr einen Risikofaktor dafür darstellt. Neben diesen innerpsychischen Zuständen kann Selbstverletzung und Suizidalität auch eine wichtige Rolle in der Regulierung von interpersonellen Beziehungen und bei der Beeinflussung von anderen Personen spielen. So kann es aufgrund einer sozialen Überforderung dazu kommen, dass diese Verhaltensweisen dazu dienen, andere um Hilfe zu bitten oder dazu zu bewegen, Zuwendung zu geben. In diesen Fällen kann die Selbstverletzung ein Signal sein oder die Patienten erleben im Sinne eines sekundären Krankheitsgewinnes immer wieder eine Verbesserung ihrer Situation, wenn sie diese Verhaltensweisen zeigen. So sind die möglichen Funktionalitäten des selbstverletzenden Verhaltens äußerst vielfältig. Die Perspektive, dass sie einen missglückten Lösungsversuch darstellen und dass bei den Kindern und Jugendlichen oftmals eine Ambivalenz bezüglich dieser Verhaltensweisen besteht, öffnen die Wege zu einem besseren Verständnis und damit zu einer erfolgreichen Behandlung.
Besondere Konstellationen: Jugendliche mit Persönlichkeitsstörungen.
Persönlichkeitsstörungen stellen tief verwurzelte, überdauernde Verhaltensmuster dar, die den Patienten in flexiblen Reaktionen auf seine Umwelt behindern und sein persönliches und soziales Leben deutlich einschränken. Sie betreffen alle Qualitäten des Fühlens, Denkens und Handelns, insbesondere die Beziehungsgestaltung. Im Jugendalter dominiert die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, kurz BPS, welche sich durch eine hohe emotionale Instabilität mit wechselnden Beziehungen, unausgereifter Nähe-Distanz-Regulation, Neigung zu selbstverletzendem und selbstdestruktivem Verhalten, einer Instabilität des Selbstbilds und innerer Präferenzen sowie immer wieder einschießenden Suizidgedanken äußert. Die Prävalenz der BPS in der Allgemeinbevölkerung beträgt ca. 1,2%, wobei klinische Stichproben ein Überwiegen weiblicher Patienten von etwa 70% ergeben. 10% der Patienten mit BPS haben das Gefühl, überbordenden Emotionen nichts anderes mehr entgegensetzen zu können als eine Schädigung des eigenen Körpers. Etwa 70-80% der Patienten berichten über selbstschädigende Verhaltensmuster in der Vorgeschichte. Am häufigsten sind Schnittverletzungen, die oberflächlich beginnend die Tendenz haben, sich auf den gesamten Körper auszuweiten. In 80% der Fälle werden diese Selbstverletzungen in einer Art analgetischem Zustand durchgeführt. Von Patienten wird berichtet, dass sich nach wenigen Minuten ein tiefgreifendes Gefühl von Entspannung, Entlastung, Ruhe und Geborgenheit einstellt. Körper- und Schmerzempfinden stellt sich meist erst ca. 20 Minuten nach der Verletzung wieder ein. Die Suizidrate aller Patienten mit BPS liegt bei 7-10%, wobei etwa 50% der Patienten mit vollendetem Suizid zuvor bereits Suizidversuche unternommen hatten.
Psychose und Suizid.
Psychosen sind psychiatrische Erkrankungen, die durch eine starke Beeinträchtigung der Realitätswahrnehmung charakterisiert sind und sich typischerweise durch das Auftreten von Wahnsymptomen, Halluzinationen sowie desorganisierter Sprache oder Verhalten manifestieren. Die Lebenszeitprävalenz für Psychosen liegt bei 3,4%, für die Diagnosegruppe der Schizophrenien bei 1%. Etwa 4-15% aller Schizophrenien beginnen vor dem 18. Lebensjahr. Erkrankungen vor dem 14. Lebensjahr sind selten. Menschen mit schizophrenen Psychosen sind eine Risikogruppe für suizidales Verhalten. Suizid ist bei ihnen die häufigste Ursache für einen frühzeitigen Tod. 20-40% der an einer Schizophrenie erkrankten Menschen unternehmen mindestens einen Suizidversuch. Bereits vor der Diagnosestellung ist das Suizidrisiko erhöht. Besonders die Akutphase ist durch die Positivsymptome mit einer besonderen Gefährdung verbunden. So ist in dieser Phase das Erfragen von akustischen Wahrnehmungsstörungen wie imperativen Stimmen, die zum Suizid oder zur Selbstschädigung auffordern, sehr wichtig. In allen Krankheitsphasen erhöht das zusätzliche Vorliegen von depressiven Symptomen die Gefährdung.
Merke. Die Behandlung der depressiven Symptomatik leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung der Suizidgefährdung bei Menschen mit Psychosen. Adoleszente Häftlinge.
Adoleszente Häftlinge sind eine Hochrisikogruppe sowohl für suizidales Verhalten als auch für vollendete Suizide. In Jugendhaftanstalten sind Suizide die häufigste Todesursache. Ein Drittel der jugendlichen Häftlinge berichtet von Suizidgedanken in den letzten 12 Monaten und bis zu ein Viertel unternimmt mindestens einen Suizidversuch. Dabei spielen neben depressiven Erkrankungen auch Störungen der Impulskontrolle, welche bei jugendlichen Häftlingen häufig vorkommen, eine wichtige Rolle. In der Ätiologie können Risikofaktoren, die schon vor dem Haftantritt bestanden haben, wie beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale oder Substanzmissbrauch, von den suizidfördernden Haftfaktoren unterschieden werden. Unter diesen Faktoren versteht man die Trennung von wichtigen Bezugspersonen, das Gefühl der Perspektivlosigkeit, Gefühle von Kontroll- und Autonomieverlust sowie Ängste vor Mithäftlingen und real erlebte Gewalt während der Haft. Dabei sind insbesondere die ersten Tage in Untersuchungshaft mit der hohen Anpassungsanforderung und der Unsicherheit über die weiteren Lebensbedingungen risikoreich. Zur Suizidprävention unter diesen speziellen Voraussetzungen sind die Gestaltung der Haftbedingungen, die Weiterbildung des Personals und bauliche Maßnahmen zu nennen.
Merke. Besonders wichtig sind bei adoleszenten Häftlingen das frühe Erkennen und die konsequente Behandlung von psychischen Erkrankungen. Migration als Risikofaktor für suizidale Verhaltensweisen.
Bislang liegen bei Kindern und Jugendlichen nur wenige Studien über die Zusammenhänge von suizidalem Verhalten und Migration, die meist auf einige wenige Länder wie USA, Kanada, Großbritannien oder die Niederlande beschränkt sind. Dabei zeigen Übersichtsarbeiten, dass suizidales Verhalten mit der Herkunft und dem Niederlassungsland korreliert. Es herrscht in der aktuellen Forschung Uneinigkeit, ob Immigranten aus Ländern mit einer niedrigen Suizidrate diese mit in das Zielland übernehmen, ob die Suizidrate bei Immigranten höher liegt als bei der Bevölkerung im Zielland oder ob Immigranten die Häufigkeit von Suiziden mit in ihr Zielland mitnehmen, diese sich über die Zeit dann aber an das Zielland anpassen. Eine aktuelle Studie über Jugendliche in Deutschland zeigt eine deutliche Risikoerhöhung um den Faktor 6,78 für Suizidversuche bei Jugendlichen, die nicht in Deutschland geboren worden sind.
Merke. Zur Suizidprävention betonen die Studien die Notwendigkeit von Interventionen, die speziell ausgerichtet sind auf Intergenerationenkonflikte und auf Konflikte zwischen den vorherigen gewohnten kulturellen Vorstellungen und den im Zielland vorherrschenden kulturellen Gegebenheiten. Diagnostik.
Im Rahmen einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Untersuchung stellt die Erhebung des psychopathologischen Befunds einen zentralen Bestandteil dar. Suizidale Verhaltensweisen werden direkt exploriert. In der Gesamtbeurteilung sollen neben der aktuellen Suizidalität auch das Vorliegen psychiatrischer Erkrankungen, frühere suizidale Verhaltensweisen, individuelle Risiko- und Schutzfaktoren sowie die psychosoziale Situation erfasst werden. Verschiedene Mythen und Vorurteile erschweren es manchmal auch Fachpersonen, diese Fragen zu stellen. So vermuten manche immer noch, dass suizidales Verhalten durch Nachfragen ausgelöst werden könne, obwohl dies nicht der Fall ist. Dabei ist es wichtig, eine tragfähige therapeutische Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen herzustellen, damit bei diesen Themen eine Selbstöffnung gelingen kann. Aus vielen Psychotherapiestudien weiß man, dass die Qualität eben dieser therapeutischen Beziehung den größten Einfluss auf den Therapieerfolg hat. Das Medium zum Aufbau der therapeutischen Beziehung ist das Gespräch. Dabei kann auch schon das Gespräch als Therapie wirksam sein.
Merke. Ein Zitat. Wir hätten jemanden gebraucht, der zuhört, uns reden lässt und nicht Angst vor dem Gespräch über Suizidalität hat.
Als äußere Rahmenbedingungen für solche Gespräche empfehlen wir, genügend Zeit einzuplanen und für eine ruhige Umgebung zu sorgen. Bei Kindern und Jugendlichen kann es sehr hilfreich sein, sie auch getrennt von Eltern oder anderen Sorgeberechtigten zu befragen, um alle relevanten Informationen zu erhalten. Die gesonderte Anamneseerhebung mit Bezugspersonen bringt meist weitere hilfreiche Informationen. In einem nächsten diagnostischen Schritt sollen gezielt Risikofaktoren erfragt werden. Diese decken eine Reihe von Faktoren ab, von denen bekannt ist, dass sie das Suizidrisiko erhöhen. Damit liefern sie zur Risikoabschätzung einen wertvollen Beitrag und sind ein Leitfaden für das weitere Vorgehen. Ein vorausgegangener Suizidversuch erhöht das Risiko um das bis zu 60-fache und ist damit der bedeutsamste Risikofaktor. Fragebogen oder klinische Interviews zur Erfassung von suizidalen Verhaltensweisen können einen Anhalt geben, sind jedoch für die klinische Entscheidungsfindung nicht ausreichend. Im englischsprachigen Bereich ist das Tool for Assessment of Suicide Risk, Adolescent Version oder die Columbia Suicide Severity Rating Scale gebräuchlich. Einen gänzlich anderen Weg beschreitet die Diagnostik mittels PRISM-S. Bei diesem bereits bei Erwachsenen validierten Verfahren wird eine DIN-A4-Metallplatte mit einem gelben Kreis als technisches Hilfsmittel verwendet. Der Patient legt dann eine schwarze metallische Scheibe auf das Brett, die den Wunsch zu sterben und Suizidalität repräsentiert. Es zeigte sich eine hohe Korrelation zwischen der Entfernung der schwarzen Scheibe zum gelben Kreis zu anderen Suizidalitätsskalen. Die Zusammenschau aller anamnestischen Informationen, der psychosozialen Situation der Kinder und Jugendlichen, den Charakteristika der suizidalen Handlungen sowie der Ressourcen und möglichen Schutzfaktoren ergibt eine Risikoabschätzung für die aktuelle Krisensituation. Diese Risikoabschätzung ist relevant für die anschließenden Interventionen und das zu wählende Behandlungssetting.
Intervention: Praktisches Vorgehen bei suizidalen Verhaltensweisen.
Eine optimale Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit suizidalen Verhaltensweisen erfordert ein abgestuftes und aufeinander abgestimmtes Angebot von Krisenintervention, ambulanter, tagesklinischer und stationärer Behandlung, das eventuell durch aufsuchende Behandlungsformen ergänzt werden kann. Diesen idealen Bedingungen sind leider in der Realität durch fehlende Ressourcen häufig Grenzen gesetzt. So sind bei der konkreten Entscheidung vor Ort die Kenntnis von Strukturen und Möglichkeiten relevant. Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Behandlungsangeboten sowie die juristischen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. Oftmals ist die Wahl des passenden Behandlungssettings, also ambulant oder stationär, eine zentrale Weichenstellung. Bei einer hohen Gefährdung und dem Vorliegen von akuter Suizidalität ist eine stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung indiziert. Diese ist notfalls unter Berücksichtigung der juristischen Rahmenbedingungen auch gegen den Willen des Patienten oder der Angehörigen durchzusetzen.
Merke: Bei akuter Suizidalität oder einer hohen Gefährdung ist eine stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung indiziert. Psychotherapeutische Interventionen.
Unter den Wirkfaktoren für eine Veränderung durch Psychotherapie haben die Art der therapeutischen Beziehungsgestaltung und damit die Tragfähigkeit der therapeutischen Allianz eine herausragende Bedeutung. Sie bereiten oftmals erst die Basis für spezifische Interventionsmethoden. In Bezug auf suizidale Verhaltensweisen wurde der Collaborative Approach entwickelt. Dieser betont, dass Patient und Therapeut einen gemeinsamen Blick auf das suizidale Verhalten entwickeln. Der Patient ist dabei Experte für seine eigene Biografie und seine Verhaltensweisen. Diese Haltung erhöht die Selbstwirksamkeit des Patienten und ermöglicht es, eine tragfähige therapeutische Beziehung herzustellen. Als spezielle psychotherapeutische Interventionen für Kinder und Jugendliche mit suizidalen Verhaltensweisen kommen kognitiv-verhaltenstherapeutische und familienzentrierte Behandlungen zum Einsatz. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Einbezug des sozialen Umfelds und der Familie besonders wirksam ist. Eine schnelle Intervention sollte direkt nach einem ersten Suizidversuch erfolgen. Eine bereits gut etablierte und evidenzbasierte psychotherapeutische Behandlung ist die dialektisch-behaviorale Therapie für Jugendliche. Dieses intensive Programm umfasst Gruppentherapien, Einzeltherapien, das Erlernen von Achtsamkeitsübungen und das Anwenden von Skills. Es wurde ursprünglich für Jugendliche mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung entwickelt und wird meist in spezialisierten Zentren angeboten.
Psychopharmakologische Interventionen.
Es gibt keine spezifische medikamentöse Behandlung für suizidale Verhaltensweisen im Kindes- und Jugendalter. Ein aktuelles Cochrane Review unterstreicht dies, da für Substanzgruppen wie Antidepressiva, Stimmungsstabilisierer und Neuroleptika keine signifikanten Therapieeffekte auf suizidale Verhaltensweisen nachgewiesen werden konnten. Eine Medikation, die nicht überwacht werden kann oder bei der die zuverlässige Einnahme nicht gewährleistet ist, ist riskant. Bei Medikamenten, die nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen sind, gelten besondere Sorgfaltspflichten. Patienten und Eltern müssen speziell aufgeklärt werden.
Merke: Es gibt kein Medikament, das eine Zulassung für die Behandlung von suizidalem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen hat. Trotzdem kann es notwendig sein, eine psychische Grunderkrankung medikamentös zu behandeln. Wegleitung der ASCII Working Group zum Umgang mit Patienten mit suizidalen Verhaltensweisen.
Im Gespräch mit dem suizidalen Patienten muss das Ziel des Therapeuten sein, ein gemeinsames Verständnis der Suizidalität zu finden. Der Therapeut sollte berücksichtigen, dass suizidale Patienten oft die Tendenz haben, sich zurückzuziehen. Sie sind aber bereit, sich zu öffnen, wenn der Therapeut sich bemüht, das innere Erleben des Patienten zu verstehen und nachzuvollziehen. Die Haltung des Therapeuten muss empathisch und wertfrei sein. Diese zeigt sich darin, dass er dem Patienten gegenüber offen ist und bereit ist, zuzuhören. Suizidale Verhaltensweisen haben immer eine Vorgeschichte und einen biografischen Bezug. Auch ein erstes Gespräch, möglicherweise in einer Notfallsituation, sollte darauf ausgerichtet sein, eine therapeutische Beziehung herzustellen.
Prävention.
Die komplexe Ätiologie und die vielfältige Funktionalität von suizidalen Verhaltensweisen bedingen, dass auch Präventionsbemühungen auf verschiedenen Ebenen wirksam werden müssen. Dabei ist nicht nur das Gesundheitswesen gefragt, sondern auch Schulen, Ausbildungsbeauftragte, Medienschaffende und politische Entscheidungsträger sind in der Pflicht. Suizidprävention ist somit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Aufklärung, Information und Weiterbildung.
Obwohl psychische Erkrankungen und suizidale Verhaltensweisen häufig sind, wird ihnen in der Gesellschaft teilweise immer noch mit Unwissen, Ressentiments und Stigmatisierungen begegnet. Hier ist Aufklärung, Information und Weiterbildung notwendig. Im deutschsprachigen Raum haben sich die Bündnisse gegen Depression intensiv diesen Themen angenommen. Durch Fortbildung von Kinderärzten und Hausärzten, der Zusammenarbeit mit Multiplikatoren wie Lehrern, Pfarrern oder Ausbildungsverantwortlichen und auch durch PR-Aktionen für Schulen oder die breite Öffentlichkeit soll das Wissen um psychische Gesundheit und mögliche Unterstützungsangebote erhöht werden. Das zentrale Anliegen ist dabei eine Verringerung des Leidens von Patientinnen und ihren Angehörigen. Dies hat nachweislich eine Reduktion von suizidalen Verhaltensweisen zur Folge. Aktuell gibt es in 28 Ländern eine nationale Suizidpräventionsstrategie. Weltweit findet jedes Jahr am 10. September der Weltsuizidpräventionstag statt, der von der Internationalen Gesellschaft für Suizidprävention organisiert wird.
Früherkennung und Behandlung von psychischen Erkrankungen.
Die Früherkennung von psychischen Störungen ist ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen. Früherkennung soll dazu beitragen, psychische Erkrankungen schon in frühen Stadien zu erkennen und durch eine geeignete Behandlung die Ausbildung von beeinträchtigenden Krankheitsfolgen verhindern. Im Jugendalter sind die gesellschaftliche Teilhabe, Schulabschluss und Ausbildung als Entwicklungsschritte besonders relevant. So sollten Depressionen als Risikofaktor für suizidale Verhaltensweisen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Auch bei speziellen Risikogruppen wie adolescenten Häftlingen oder traumatisierten Migranten können gezielte Interventionen dazu beitragen, das Suizidrisiko zu verringern.
Berichterstattung in den Medien.
Für Medien sind Suizide interessant und berichtenswert. Dabei führen Aspekte wie spektakuläre Methoden, Suizide von prominenten Personen und insbesondere auch solche von Jugendlichen zu einem erhöhten Medieninteresse. Die Berichterstattung in den Medien ist deshalb problematisch, weil sie zu Imitationseffekten, dem Werther-Effekt, führen kann, die mittlerweile eindeutig wissenschaftlich belegt sind. Medienberichte haben einen stärkeren negativen Einfluss, je sensationeller der Text aufgemacht ist, wenn der Suizid glorifiziert oder romantisiert wird, konkrete Suizidmethoden benannt werden und eine exakte Beschreibung der Methode gegeben wird. Auch monokausale Erklärungen und eine starke Identifikationsmöglichkeit erhöhen das Risiko von Nachahmungstaten. Aus diesem Grund entwickelten verschiedene Organisationen Richtlinien für den Umgang von Medien mit dem Thema Suizid. Allerdings bleibt ein Spannungsfeld mit dem Interesse der Berichterstattung bestehen.
Werther-Effekt und Papageno-Effekt.
Bekannt geworden ist das Phänomen des Werther-Effekts nach der Publikation des Romans »Die Leiden des jungen Werther« von Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1774. Es kam zu vermehrten Suiziden von jungen Menschen. Dabei spielte die emotionale Färbung des Romans, aber auch die starke Identifikationsmöglichkeit mit dem Modell Werther eine wichtige Rolle. Dies führte sogar zu einem zeitweiligen Verbot des Romans in einigen deutschen Städten. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts führte die detaillierte Darstellung eines Eisenbahnsuizids im mehrteiligen ZDF-Film »Tod eines Schülers« zu einer statistisch signifikanten Erhöhung von Eisenbahnsuiziden unter Jugendlichen in der Folgezeit. Das gegenteilige Bild zeigt sich beim Papageno-Effekt, benannt nach dem Vogelfänger Papageno aus Mozarts Zauberflöte. Er gerät in eine suizidale Krise, als er den Verlust seiner geliebten Papagena befürchtet. Er möchte sich erhängen, wird jedoch von den drei Knaben gerettet und findet einen Weg, Papagena für sich zu gewinnen, indem er sein Glockenspiel erklingen lässt. So können Artikel über Menschen, die Krisensituationen konstruktiv und eventuell mit Unterstützung bewältigen konnten, durchaus einen positiven Einfluss auf gefährdete Kinder und Jugendliche haben.
Zugang zu tödlichen Mitteln.
Der Zusammenhang zwischen dem Zugang zu tödlichen Mitteln und der Häufigkeit von vollendeten Suiziden gilt weltweit als plausibles Erklärungsmodell. Der Gebrauch von Suizidmethoden mit einer hohen Letalität, wie der Gebrauch von Schusswaffen, Pestiziden oder der Sturz aus hoher Höhe, resultieren in hohen Todesraten. Wenn die Suizidmethode mit hoher Letalität gleichzeitig eine große Verbreitung hat, können durch Restriktionen die Suizidraten signifikant gesenkt werden. Obwohl es durchaus zu einer Verschiebung der benutzten Methoden im Langzeitverlauf kommen kann, ist die Verringerung der Suizidraten deutlich und konnte vielfach wissenschaftlich dargelegt werden. Exemplarisch sei hier auf eine Studie aus der Schweiz hingewiesen, die nachweisen konnte, dass die geringere Verfügbarkeit der Armeewaffe durch die Armeereform 21 zu einem deutlichen und anhaltenden Rückgang der Suizidrate führte. Die Reduktion von Schusswaffen leistete somit einen wichtigen Beitrag zur Suizidprävention.
Fazit:
Kinderärztinnen und Kinderärzte kommen sowohl in der niedergelassenen Praxis als auch in der Klinik häufig mit Kindern und Jugendlichen mit suizidalen Verhaltensweisen in Kontakt. Bei diesem Themengebiet ist das Wissen um Ätiologie, Funktionalität und mögliche Interventionen besonders wichtig. Dies ermöglicht dann in Krisensituationen ein ruhiges und zielorientiertes Vorgehen sowie eine bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in dieser schweren Lebenssituation. Bei der Behandlung auch in Notfallsituationen ist die therapeutische Beziehung besonders wichtig. Prävention von suizidalen Verhaltensweisen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann langfristig dazu beitragen, suizidale Verhaltensweisen nachhaltig zu reduzieren.